Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken.
Ja, herzlich willkommen zur Folge 90. Tatsächlich, es ist Folge 90. Am besten, ich stücke die nächsten 10 Folgen so ganz klein, und damit ich dann die 100er-Grenze breche. Ja, wir werden sehen. Also, es gab ja schon eine längere Podcast-Pause, und die Trilogie Zuversicht ist eher eine Duologie geworden. Und gleichzeitig werde ich weitermachen mit Zuversicht, denn meine Geschichte, die ich heute teilen werde, hat sehr viel mit Zuversicht zu tun. Wir haben jetzt Ende Februar, und typischerweise, wie jedes Jahr, haben wir am letzten Februar-Wochenende unser Wolfstracking und gehen mit Teilnehmenden raus, um Wolfsspuren zu lesen, aufzuklären über die Tierart und ja, auf eine Art und Weise auch einen Kontakt herzustellen und einen Perspektivwechsel. Und das ist so der Kurs, der mich mit meinem guten und lieben Freund Greg seit vielen Jahren verbindet. Wir haben 2012 uns kennengelernt und damit begonnen mit diesem Seminar Wolfstracking und haben bisher kein einziges Jahr ausgelassen. Und nach so ein paar Jahren hat sich das etabliert, dass wir ein Wochenende vor dem Wolfstracking uns treffen, Spurenlesen einladen, Freunde aus unseren Kreisen und gemeinsam eine gute Zeit draußen haben. Und das hat sich über die Jahre immer weiterentwickelt. Also für mich fühlt sich fast diese Geschichte seit 2012 tatsächlich wie eine immer kontinuierlich sich weiter strickende Geschichte an, da in jedem Jahr wieder ein neues Detail hinzukommt, eine neue Erkenntnis hinzukommt. Dann hat man irgendwie mal eine bestimmte Fragestellung komplett durchdrungen, dann verändert sich die ganze Rudelstruktur wieder oder es gibt ein neues Rudel und schon beginnt man wieder von vorne, und gleichzeitig schärfen sich die Fähigkeiten und natürlich auch die Methodiken. Und anfangs sind wir bei diesem Voice-Tracking, wir sagen Voice-Tracking intern, sind wir immer noch in großen Gruppen zusammen durch den Wald gepilgert. Dann gab es Jahre, in denen wir uns dann angefangen haben, in kleinere Gruppen aufzuteilen. Letztes Jahr waren wir mal sehr experimentell unterwegs und dachten, ey, wir brauchen mal, um größere Strecken abzudecken und gleichzeitig immer noch nicht Auto fahren zu müssen, aus Auto zu verzichten. Nehmen wir Fahrräder mit, also es war eine Schlammschlacht. Aber die Geschwindigkeit ist natürlich denen der Wölfen viel näher. Die Wölfe haben so 10 bis 12 km/h im Schnitt. Und was wir aber schon seit vielen Jahren jetzt etabliert haben, seit 4, 5 Jahren ungefähr, dass wir uns sternförmig aufteilen in der Landschaft und eher kleinere Tracking-Teams machen, das hat unter anderem auch damit zu tun, dass sich das gesamte Skill-Niveau, die Fähigkeiten der einzelnen Teams angehoben hat. Und unsere Leute jetzt inzwischen ziemlich verlässlich sagen können, ob es sich um eine Wolfsspur handelt oder ob es eindeutig eine Hundespur ist oder ob es nicht eindeutig ist oder ob sie einfach keine Ahnung haben. Und das geht nicht, das hat nichts mit Erfahrung zu tun, also es geht mir bei Spuren genauso. Oft ist es auch ein Ersteindruck, wo man daneben liegt, der ist nicht nur Haushund, Wolf, sondern manchmal im tieferen Substraten, ob Schnee oder Matsch, auch Wildschwein, Wolf, weil die manchmal eine ähnliche Kompression im Boden hinterlassen können, vor allem wenn die Spuren alt sind. Und so gibt's immer wieder Herausforderungen, neue Dinge zu lernen, alte Muster wiederzuerkennen, und jedes Jahr kommen so neue Erkenntnisse hinzu. Und es gibt Jahre, da finden wir die eine Art von Spur, ich nehme jetzt ein Beispiel, finden wir viele, viele Losungen, die, wenn sie frisch sind, sich super eignen für Genetikanalysen. Und in anderen Jahren finden wir gar keine Losung, finden wir sehr viele Trittsiegel, vielleicht richtige Cluster. Cluster wäre zu übersetzen mit so Spurenhaufen, die es zu entschlüsseln gilt. Das braucht Zeit. So können wir nicht große Strecke machen. Dann geht's immer auch wieder um Wetterverhältnisse. Nicht, dass wir uns von irgendwelchen Wetterphänomenen abhalten lassen, aber die Wetterverhältnisse davor und währenddessen beeinflussen natürlich den Boden, das Substrat. Und wenn absolut der Boden absolut gefroren ist, aber vorher trocken, dann gibt es so eine ganz leichte, ganz dünne, vielleicht noch nicht mal einen Millimeter dicke Staubschicht, Sandschicht, in der halt kein Wasser war, das über Nacht nicht gefroren ist, der Boden darunter ist knallhart. Und in dieser ganz dünnen Schicht kann man Spuren entdecken, wenn sie noch nicht verweht wurden oder nicht so windexponiert liegen oder es generell windstill ist. Und so haben wir wirklich schon viele Jahre Erfahrung jetzt hinter uns und bekommen dadurch, da wir ja nicht immer wieder neue Gebiete fahren, sondern uns konzentrieren auf dieses Rudel hier, das früher das Goetzka-Rudel hieß und jetzt hat es sich wohl umbenannt. Das ist ein bisschen ein etwas komplizierteres Thema, würde ich mal sagen, weil es da noch nicht so ganz eindeutige, hundertprozentige Sicherheiten gibt. Jetzt nennen wir es halt Bad Belzig-Rudel. Eins ist klar bei diesem Rudel, dass sich das Territorium dieser Tiere, was wahrscheinlich auch übertragbar ist auf viele andere Rudelreviere, in meiner Wahrnehmung jedes Jahr ein Stück weiter ausdehnt. Wir sind in den letzten Jahren vermehrt Richtung Süden gegangen. Das Motto war South of the Tracks. Und in diesem Jahr haben wir das Revier weiter nach oben ausgedehnt. Und so haben wir inzwischen ein ganz gutes Gefühl, wie groß das Revier mindestens ist. Und wahrscheinlich ist es auch nochmal größer. Obwohl man dazu sagen muss, meine Einschränkung ist, dass die Reviergrößen sich im Laufe des Jahres auch wiederum verändern. Denn wenn die Welpen da sind, sich die Bewegungsradien deutlich verkleinern. Und das nur mal als Vorgeschichte, als kurze Einführung, worauf das diesjährige Wolfsknacking intern aufgebaut hat. Also verschiedene Methodiken ausprobieren. Es ist immer wieder abhängig von Wetterverhältnissen. Es ist abhängig von einer kleinen Prise Glück, denn wenn wir nur 2 Tage Zeit haben oder nur einen Tag effektiv Zeit haben, dann ist es und bleibt es immer wieder die Suche nach der Heunadel im Steckhaufen. Nein, umgekehrt, nach der Stecknadel im Heuhaufen, so heißt es ja. Genau, looking for the stack in the hay bell. No, ich wüsste gar nicht, wie es auf Englisch heißt, ich weiß es nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ist der zweite Aspekt, dass wir in bestimmten Jahren verschiedene Spuren vermehrt gefunden haben. Mal waren es so Risse, mal waren es Losungen, mal war es das, mal war es dies und von allem war mal mehr, mal weniger dabei. In diesem Jahr ist es in meinem Erleben, ich müsste jetzt natürlich meine Tagebücher durchkramen und mal genau nachlesen, wie es denn wirklich gewesen ist, weil unsere Erinnerungen sich ja dann oft im Nachhinein das so richtig schön zurechtlegt. Deswegen muss ich den Podcast auch jetzt möglichst zeitnah machen, denn im letzten Wochenende war Voice Tracking, davor Voice Tracking intern. In der Woche ist auch eine ganze Menge passiert, dass nicht so viel Verzerrung da reinkommt in die Geschichte, weil sie ist von epischer Natur, würde ich mal beschreiben. Also es ist wirklich, es fühlt sich verdammt gut an, weil ich in den letzten 2 Jahren, also ich weiß nicht, ob das, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe das mal erwähnt in einem der Podcasts. Also ich habe im 23 war so das Jahr, wo ich die wenigsten Wolfsspuren überhaupt gesehen habe, obwohl ich viel draußen gewesen bin. Hauptsächlich mit der Erkenntnis, oh, hier waren sie heute nicht. Dann habe ich mal hier und da wieder Spuren gefunden. Also sie sind noch da, aber nicht dort, wo ich hingehe. Im letzten Jahr hat mich dieser Platz einfach extrem gebunden. Und ich durchs Mähen hier und durch die Gestaltung am Platz einfach nicht viel in der Landschaft unterwegs war. Jedenfalls nicht viel im Vergleich zu den Vorjahren. Natürlich bin ich unterwegs, aber der Fleming ist groß und wunderschön. Und es gibt immer wieder viel zu entdecken. Und so kommt es natürlich dazu, dass man bestimmte Ecken einige Jahre nicht sieht. und ganz erstaunt ist, was da so überall los ist. Und steigen wir jetzt ein in diese Geschichte. Erste super Voraussetzung, wir hatten Schnee. Und Einschränkung, der Schnee ist am Abend zuvor gefallen. Also wir hatten Mittwoch auf Donnerstag Schneefall und Freitag haben wir uns, dann hat es ein bisschen Donnerstag noch weiter geschneit und am Freitag haben wir uns getroffen, um rauszugehen. Und früher dachte ich immer, oh super, es hat geschneit über Nacht und ich gehe morgens raus und dann wird alles voll mit Spuren sein. Bei bestimmten Tierarten trifft es auch zu, also ein Fuchs und ein Hasen sieht man immer, aber andere Tierarten sind nicht unbedingt sofort unterwegs. Viele stehen erstmal, ist mein, in den Einständen, in den Rückzugsgebieten, in den Rückzugsorten. Und Wölfe, die werden nicht ruhen oder stehen. Allerdings haben die halt ein riesiges Gebiet, legen richtig viel Strecke in einer Nacht zurück. Das heißt, wenn ich nach Neuschnee Spuren finde, sind die richtig, richtig frisch. Und das heißt, die Suche auch nach diesen frischen Spuren wird natürlich um einiges schwieriger. Dazu kommt, wenn diese Spuren richtig, richtig frisch sind, wollen wir denen ja gar nicht folgen, würden sie höchstens zurückverfolgen, weil wir die Tiere ja nicht aus ihren Ruheplätzen stöbern wollen oder scheuchen wollen, denn die suchen sich diese wenigen Rückzugsorte, die es gibt, das gilt generell für alle Wildtiere, ja nicht umsonst aus. Und in manchen Situationen kommt es eventuell zu Problemen oder zu Vorkommnissen, die man hätte vermeiden können, wenn man eine Deckung umläuft, wenn man einem Tier nicht zu nahe kommt. Und manchmal ist es gar nicht so einfach. Und auch heute noch passiert es, dass die Fährte frischer ist als gedacht. Genauso umgekehrt wie auch im Schnee es passiert, dass die Fährte älter ist als gedacht. Und das sind auch zwei Aspekte, die in der Geschichte deutlich werden. Also Tag 1, unsere Erwartungen waren nicht zu hoch. Wir sind in ein Gebiet gefahren, wo wir gedacht haben, ah, da könnte was los sein, da könnte es interessant sein. Die Landschaft war wunderschön und im Wald war die Spur, alle Spuren, die wir gefunden haben, waren frisch. Und das heißt, alle, die jetzt nicht alltäglich rausgehen, die dann in anderen Verpflichtungen stecken, Studium, Job, Schule, hatten da super Gelegenheiten, nochmal intensiv und tief in die Gangarten einzutauchen, denn die Gangarten sind für die Interpretation an der Situation der Schlüssel, der absolute Schlüssel. Und umso besser ich werde, wenn ich lange Fährtenverläufe sehe, was im Schnee natürlich der Fall ist, Gangarten zu interpretieren, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich nur anhand weniger Spuren Rückschlüsse führen kann auf die Art und Weise, wie das Tier gelaufen ist und dementsprechend die gleichen Interpretationen auch bei schlechteren Substraten anstellen kann. Warum ist die Gangart so entscheidend? Das ist ein relativ einfaches Prinzip. Jedes Tier, knarzt mein Stuhl, aber es soll ja auch ein bisschen gemütlich klingen. Jedes Tier hat ihre Lieblingsgangart. Ja, nehmen wir ein Beispiel. Das Reh geht langsam. Denn alle Tiere sind stetig auf der Suche nach Nahrung, um ihren Energiehaushalt auszugleichen. Und Pflanzen rennen bekanntlicherweise nicht so schnell weg. Also ist das Reh sehr langsam im Schritt unterwegs, wenn es tiefenentspannt ist. Die Katze, ja, eigentlich ist die Katze am entspanntesten, wenn sie rumliegt und wartet, bis die Beute ihr direkt ins Maul läuft. Aber wenn die Katze läuft, dann geht sie auch gerne im Schritt. Sie ist auf Sandpfoten unterwegs. Sie hat asymmetrische Füße, die sind zum Schleichen wunderbar geeignet oder für schnelle Manöver auch wunderbar geeignet. Und natürlich ihre Krallen, mit denen sie wunderbar auf Bäume klettern kann. Die Hundeartigen, das sind die Dauerjogger. Die fühlen sich dann am wohlsten, wenn sie traben können. Und das tun sie manchmal für kurze Strecken, aber am allerliebsten für 2, 3, 4 Kilometer am Stück, manchmal 10 Kilometer am Stück, gerne im Rudel. Und die Art und Weise, wie sie das tun, da werde ich später noch drauf zu sprechen kommen, hat was ganz Besonderes, wenn wir Wölfe verfolgen. So also ein Fuchs, der hat eine ähnliche Gangart, er ist ja so ein bisschen, hat er so ein bisschen Katzengene in sich drin. Das meine ich jetzt nicht von der biologischen Perspektive her, sondern eher von seiner Art und Weise, sich in der Landschaft zu bewegen. Und diese Spuren haben wir richtig viel gesehen. Wir haben so viele Fuchsspuren gesehen und konnten uns wunderbar an diese Gangarten schon anpassen. Unsere Augen schulen auf den schrägen Trab. Das ist eine schnellere Gangart als die harmonischste, die für Wölfe und auch Füchse gilt, nämlich der direkt registrierte Trab. Man sagt auch geschnürter Trab. Es ist also ein Joggen mit kleineren Schrittlängen, wo sehr effizient mit dem Hinterfuß in den Vorderfuß reingetreten wird. Und dadurch der Energieverbrauch am geringsten ist. Stellt euch einfach vor, du joggst mit einem Tempo, dass du gar nicht so richtig ins Schwitzen kommst. So ein gutes Maß wäre, du kannst dich mit jemandem noch unterhalten, ohne Seitenstechen zu kriegen. Und kannst so lange, lange Strecken auf eine, mit wenig Energieverbrauch zurücklegen. Ja, und dann war, für mich war an dem Tag allerdings im Wald nicht der Fuchs der König, anhand der Spuren. Also ich sage sehr deutlich, wenn ich, das führt immer wieder zu Missverständnissen, ich sage sehr deutlich, wenn ich ein Tier gesehen habe, wenn ich sonst so ähnlich spreche, also das klingt dann manchmal so, ob ich ein Tier gesehen habe, spreche ich auch meist über die Spuren. Das ist nach einer Weile auch fast wie Sehen, weil das wie so ein Film im Inneren abläuft. Jedenfalls haben wir Hasenspuren gesehen. Wir haben Hasenspuren gesehen und Hasenspuren, Hasenspuren und Hasenspuren. Da waren dann noch ab und zu mal ein Eichhörnchen. Da war noch mal hier und da ein Dachs, aber relativ wenig. Sehen wir sonst häufiger in der Jahreszeit. Hat wahrscheinlich mit diesem Neuschnee auch zu tun. Na klar, war da mal ein Mäuschen. Und auf dem Acker, so an den Kürrungen oder auf den abgemähten Maisackern, wo natürlich immer noch hier und da ein Körnchen rumliegt, war alles voll mit Kohlgrabenspuren. Und vereinzelt haben wir auch Dammwildspuren und mal hier und da eine Rehspur gesehen. Schweine an dem Tag. Eine andere Gruppe hat Schweine gesehen, gesichtet, aber Schweine nicht. Aber dieser Hase, also mein Motto des Tages war, Hase ist heute der König des Waldes und er hat vor, den Fuchs zu fressen. Denn der Fuchs war ständig, ich sag mal, hektisch unterwegs, zackig unterwegs. Das hat natürlich nicht damit zu tun, dass der Hase den Fuchs jagen wollte, sondern da war oft so ein großer Fuchs neben so einer kleinen Fuchsspur unterwegs und wir befinden uns noch so am Ende der Ranzzeit, der Paarungszeit dieser Tiere und ich sah sehr deutlich in bestimmten Situationen, nicht immer durchgehend, nach Liebe aus. Da, wo nicht zwei Tiere unterwegs waren, war es ein Tier, das immer wieder angehalten hat, um pst und weitergelaufen und pst und weitergelaufen und pst. Also Reviermarkierung, Territorialmarkierung, Abgrenzung der Reviergrenzen und gleichzeitig Paarungszeit. Das war so das Haupttagesgeschehen an diesem Tag, würde ich sagen. Und der Schnee war echt Sahne. Also es war wirklich, wirklich richtig schön. Und ich war erstaunt, ich lasse uns nie einen Tracker mitlaufen, aber das haben andere aus der Gruppe gemacht. Wir haben an dem Tag, ich glaube, also ich werde es nicht lügen, an dem Tag war es, glaube ich, 25, am nächsten dann 27 Kilometer. Also wir haben richtig ordentlich Strecke gemacht, waren dann am Abend zu Hause, haben uns ausgetauscht, weil wir halt, wie gesagt, wir waren in zwei Gruppen unterwegs an diesem Tag. Mit dem Ergebnis dann am Ende des Tages, dass die eine Gruppe, was gesagt, zwei Leute noch Wolfsspuren gefunden haben, die allerdings wirklich schon alt waren und verweht und so. Das muss kurz nach dem ersten Schnee gewesen sein. An einer Stelle, wo wir sehr häufig Wolfsspuren sehen. Also nicht ganz unerwartet. Wenige. Und dann sagte einer aus unserer Gruppe plötzlich so einen ziemlich, ziemlich coolen Satz. Also mir ist der voll reingefahren, obwohl er so simpel ist. Naja, wir hatten ja gestern Nordwind und vorgestern sagt er, also sind die wahrscheinlich, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Wölfe auch nach Norden gezogen sind gegen den Wind, um vom Wild, von ihren Beutetieren, nicht so schnell wahrgenommen zu werden. Alles klar. Tag 2, auf nach Norden. Und am Abend haben wir genau überlegt, wir haben uns die Karte angeschaut und da haben wir eine Methodik angewandt, die wir häufiger machen, auch bei unserem Voice-Tracking-Seminar, einfach um größere Strecken abzudecken, weil, wie gesagt, die Tiere so weiträumig unterwegs sind. Wir sind an zwei unterschiedliche Orte gefahren mit, ich sag mal, Luftlinie waren das vielleicht 10 Kilometer Abstand, um dann aufeinander zuzulaufen. Wir sind jetzt diesmal in einer Ost-West-Ausrichtung gelaufen, also eine Gruppe hat im Westen geparkt, ist nach Osten gelaufen, wir haben im Osten geparkt, sind nach Westen gelaufen und gehen Und wieder immer ist jemand dabei, der jetzt noch nicht so erfahren ist. Die sind super, diese Leute, weil die eine gewisse Betriebsblindheit noch nicht haben. Und so in manchen Situationen geniale Fragen stellen oder so einen super neutralen Blick nochmal drauf haben. Und oft, wenn du viele Spuren schon gesehen hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du in diese Falle reintappst, höher. Die Falle, die da heißt, ich sehe etwas, was ich sehen will, das aber in Wirklichkeit gar nicht da ist. Und nun hat es ein klein bisschen noch geschneit und es war wieder sehr kalt in der Nacht. Also es waren kleine Flocken und so harschige Flocken. Oben war es, wahrscheinlich war es oben in den Wolken viel kälter als dann unten auf der Erde, denn wenig von diesen harten, kleinen, kompakten Flocken sind wirklich liegen geblieben. Und also die Spuren konnten nicht richtig zuschneien. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der Schnee, der in den Spuren lag, von einer Nacht zuvor gewesen sein muss. Und das hat eine ganze Weile gebraucht bei mir, ehe ich das gecheckt habe. Ich habe später dann, als ich eine Spur verfolgt habe, gedacht, die wäre aus der Vornacht. Und Greg und ich haben dann telefoniert, weil wir an unterschiedlichen Orten waren. Und wir haben dann uns darüber ausgetauscht, wie alt ist wohl die Spur. Und erst mit seiner Behauptung, die Spur ist schon 2 Tage alt, habe ich nochmal ganz anders hingeschaut. Und irgendwann ist es mir, habe ich mich, ich habe mich, nee, stimmt gar nicht, Moment. Ich habe mich bis zum Ende des Tages, bis wir uns da getroffen haben, nicht wirklich überzeugen lassen. Und wir haben dann echt nochmal eine interessante Diskussion gehabt. Und ich muss dann einfach eingestehen, seine Argumentationskette war um Längen besser als meine. Er hat einfach recht gehabt. Vor allem hatte er Beweise, weil er dann noch Frösche gefunden hat. Diese auf Fotos vergleichend zu denen, die ich gesehen habe, sahen einfach komplett anders aus. Und dann hatten wir ja noch einen Tag am Sonntag, wo dann nochmal was passiert ist, nämlich Neuschnee gefallen ist mit ganz anderen Flocken. Da war es oben wahrscheinlich wärmer. Das heißt, da kamen dicke, fette Flocken runter, die, wenn sie unten liegen geblieben sind, weil es unten kälter war, also kälter im Verhältnis zu dem Schneefall von vor 2 Tagen, sind liegen geblieben und haben innerhalb von einer Stunde so 4 Zentimeter tiefe Spuren randvoll mit Schnee gefüllt. Also, Ausgangssituation. Wir waren schon ganz gut im Modus. 2 Gruppen. In der einen Gruppe waren, glaube ich, 4 Menschen. Bei uns waren es 4 Menschen. Wir sind losgelaufen. Wir haben uns dann gleich nochmal, also unsere Vierergruppe hat sich nochmal in 2 Gruppen aufgeteilt. Und wir sind dann Richtung Westen an verschiedenen Punkten, haben uns so verabredet, langgelaufen und plötzlich klingelt mein Telefon. Zu dem Zeitpunkt war ich gerade ganz allein unterwegs. Also wir haben die Zweiergruppe nochmal aufgeteilt. Und Greg rief an und sagt, ja, ich habe eine Fährte. Sieht super aus, ist schwer zu erkennen. Sind mindestens 4 Tiere, sagt er. Und ich, ja, cool, wo? Schick mir mal einen Punkt. Und haben wir uns kurz noch ausgetauscht, kurz abgedatet. Und dann gucke ich auf den Punkt, da sehe ich 1 Stunde Fußmarsch. Also, wenn wir richtig Gas geben, meine Leute waren nicht da, also musste ich die erstmal anrufen und so kam dann so ein Orga-Stress irgendwie. Und weil ich wollte schon, ich bin jetzt davor den ganzen Tag unterwegs gewesen, ich hatte schon richtig Bock auf eine Wolfsspur, muss ich sagen. Vor allem, weil es bei mir auch länger her gewesen ist, dass ich im Schnee in der Fährte einfach hinterherlaufen kann. Und lauf noch ein Stück und dann plötzlich sehe ich überall Wolfsspuren und muss ein Stück hinterherlaufen. Und es waren diese alten, verschneiten Wildschweinspuren, weil die, wie gesagt, die beiden vorderen Schalen und dann diese hinten nach deutlich abgespreizten, abstehenden Afterklauen und dann, wenn der Fuß in den tieferen Schnee einsinkt, hast du hinten nochmal so ein Stück vom Bein mit drin. Und dieses Muster könnten dann die beiden Afterklauen werden zu den hinteren Zehen, die vorderen Schalen werden zu den vorderen Zehen und hinten das Stück Fuß wird dann zu den Ballen. Und dann haben die ähnliche Gangarten, wenn Schweine im unangenehmen Substrat laufen, ich sag mal im schwierigeren Substrat, was alle Bodenarten, in denen ich tief einsinke, gelten zu dieser Kategorie. Was für viele Tiere zutrifft, laufen die auch im geschnürten Trab. Also treten Fuß in Fuß. Man sagt dann nicht wirklich geschnürter Trab. Aber es ergibt ein sehr ähnliches Muster, ja. Und dann hast du noch 2, 3 Tiere. Dann sind die groß. Von der Größe her passt es auch super. Oh, und ich musste echt 2, 3 Mal gucken. Jetzt sind meine Augen so schlecht geworden. Also es war wirklich so ein bisschen verzweifelt. Und bevor Greg das nächste Mal angerufen hat, ich habe schon die anderen erreicht und gesagt, ihr müsst kommen, Greg hat eine Spur gefunden, etc. pp, bla bla, wo bist du? Ah, da bin ich und so. stoße ich auf eine Spur, die sah dann plötzlich ganz anders aus. Dann bin ich dir hinterhergelaufen, es waren eindeutig Hundeartige. Und es war ein ganz schönes Chaos, in dem ich da eingestiegen bin. Dann waren da noch Menschenspuren, dann führten die so komisch übers Feld, kamen aus dem Wald, führten übers Feld. Und bis die andere Gruppe ran war, also es waren dann noch bestimmt Viertelstunde, 20 Minuten, obwohl wir ja Schnee hatten, musste ich diesen alten, unklaren Spuren hinterherlaufen, um wirklich sicher zu sein, dass es tatsächlich Wölfe sind. Und ich war mir immer noch nicht hundertprozentig sicher am Ende. Und ich habe denen die Situation gezeigt. Ich habe eine Stelle gefunden im Wald, an der es eindeutig vier verschiedene Tiere waren, alle hundeartig, alle groß. Ich dachte, ja, das sieht schon ganz lecker aus. Und dann haben wir uns aufgeteilt. Dann habe ich die andere Gruppe gefragt, wollt ihr entgegengesetzt der Spur laufen, in den Wald rein, wollt ihr über den Acker? Und der Fährte folgen, keine Ahnung, vielleicht führt die ja in 300 Meter wieder zusammen und wir begegnen uns. Kann auch sein, dass eine Kreisbewegung ist von den gleichen Tieren. So haben wir uns dann entschlossen. Und ich bin mit einer Person in Laufrichtung den Tieren hinterher und die andere Gruppe ist entgegengesetzt, also mit der Frage, wo kamen die Tiere her, gelaufen. Und es hat keine 100, vielleicht 200 Meter gedauert, bis es eindeutig klar war, okay, wir haben es hier mit vier, später wurde es dann einer mehr, fünf Tieren zu tun, einer mehr deswegen, weil die Tiere manchmal so synchronisiert, so exakt hintereinander laufen, dass plötzlich aus einem Tier zwei werden, wenn sie sich dann trennen. Und das haben die dann ziemlich bald auch gemacht, wo sie nicht nur zwei Tiere hintereinander gelaufen sind, sondern dann vier, fünf Tiere so in einer Linie hintereinander laufen, dass man, die laufen zwar jetzt nicht alle fünf Tritt in Tritt, aber man hat so Spurengruppen, Spurenhaufen, da tritt man der eine ein bisschen daneben, der andere ein bisschen daneben, die aber immer in so gleichen Abständen auftauchen. Dann hast du so vier, fünf Spuren, Trittziegel, dann eine kleine Lücke, dann wieder vier, fünf Spuren, kleine Lücke, wieder vier, fünf Spuren, aber alles auf einem sehr schmalen Grat, also schön im Trab hintereinander, querten so einen Weg, hielten an dem Weg kurz, da wurde geschnuppert, geschnüffelt, dann ging es in den Wald rein und da hat's mich schon ergriffen. Also das war so ein, wir waren dann ganz still und sind diesen Wölfen gefolgt, die wirklich auf so einem schmalen Pfad, 40 Meter von einem Forstweg entfernt, durch den Wald schlängelten und es war wie so ein Fließen, hat sich's dann gefühlt. Also da war nicht so viel andere Tierbewegung. Es war wirklich super leicht, dieser Fährte zu folgen. Und man konnte sich so richtig gehen lassen in dieses, wie haben sich diese Tiere durch den Wald bewegt? In diese Frage, ja, wie haben sich diese Tiere durch den Wald bewegt? Man konnte relativ zügig und flüssig und schnell laufen. Und es hat immer, also diese Momente, die werden dann oft gestört, ja, weil die Spur verschwindet oder die Tiere sich trennen. Man muss erstmal gucken, was passiert hier gerade. Aber das war eindeutig Reisemodus. Wir wollen jetzt ein bisschen Strecke machen. Wir kommen jetzt in die Gänge. Irgendwas muss vorher passiert sein. Ich weiß nicht genau was. Da waren die anderen unterwegs drauf auf der Fährte. Ja, es ist wirklich ganz geschmeidig, besser kann ich es nicht beschreiben, geschmeidig, flüssig und zusammen. Also ich hatte ein richtiges Zusammengehörigkeitsgefühl, es war irre. Dann war der Schnee, der Dämpf, die Geräusche im Wald so, es war eine sehr, sehr feierliche Atmosphäre. Und die waren nicht so lange im Wald unterwegs, vielleicht, ich bin immer so schlecht mit Entfernung abschätzen, vielleicht so 200, 300 Meter. Und dann kamen sie wieder auf den Forstweg und dann verschwand die Spur. Denn da ist ein Trecker lang gefahren, den wir später auch nochmal gesehen haben und die Spur war unter dem Trecker. Ab und zu tauchte mal eine Tatze hier links und rechts auf. Dann die ersten Kratzspuren, also eindeutige Territorialmarkierungen. Und diese Kratzspuren, die dienen sozusagen der visuellen Sichtbarmachung von eigentlichen Urinspuren, die waren aber nicht mehr zu sehen. Und das wäre wichtig gewesen, denn gelbe Spuren bedeuten ja Urin und je nach Platzierung des Urins, also wenn der erhöht platziert wird, hat man es entweder mit Fehe oder Rüde zu tun, die das Rudel leiten, den Elterntieren. Da diese Genetikproben haben natürlich nochmal eine höhere Bedeutung, da vor allem in unserem Rudel ein Machtwechsel, ein Partnerwechsel stattgefunden hat. Vor 2 Jahren wurde unsere Fehe hier überfahren, straßentot. Und da gab es auch viele Bewegungen, viele Veränderungen im Revier. Und zum Beispiel, ja, dass man an bestimmten Stellen, wo man sehr regelmäßig Spuren gefunden hat, also wo sie unregelmäßig, regelmäßig durchgezogen sind, wenn es die Wetterverhältnisse es zugelassen haben, hat man dann halt da auch eine Woche alte Spuren gesehen, konnte mit ziemlicher Verlässlichkeit dort sehen, sie waren mal wieder hier. hat man sie plötzlich nicht mehr gefunden. Also, jetzt verschwanden diese Spuren unter den Treckerspuren und solange wir links und rechts keine Wolfsspuren gesehen haben, die abgehen und ab und zu tauchte mal einer auf, machte so einen 10 Meter Schlenker, nicht mehr, mal einen 3 Meter Schlenker, so ein bisschen ausgeschert. Manchmal wurde da noch mal kurz gekratzt oder uriniert und dann gliederten sich wieder eines Rudel, aber es war nicht mehr sichtbar, weil es unter diesen Treckerspuren lag. Die sind interessanterweise in den Fahrspuren gelaufen, das machen sie sehr häufig, auf den Äckern oder auch auf den Wegen, auf Forstwegen, weil es sich da leichter läuft. Energiesparen ist ein hohes Gesetz, ein wichtiges Gesetz im Wald. Und auf diesem Forstweg haben sie dann richtig durchgezogen. Wir haben dann 2 Urinspuren gefunden, die waren beide erhöht abgesetzt. Ich hoffe, dass die Proben was werden, wenn dann Genetik genommen. Und wieder massive Kratzspuren an der Einkreuzung und wirklich so mit 4 Meter Auswurf. Und das ist sowas wie so ein Aushängeschild, wie so das Familienschild. Ja? Familie Wolf wohnt hier, Familie Wolf Bad Belzig wohnt hier und das eigentliche Namensschild ist der Urin. Und diese Kratzspur ist wie so ein Pfeil darauf hin, wie so eine Beleuchtung von so einem Straßenschild, wo dann von so einem Hauseingangsschild, wo dann die ganzen Namen stehen. Also hier wohnt Familie Wolf und letztendlich in dieser Familie Wolf Bad Belzig 6 Tiere, wie wir später rausbekommen haben. Und wir haben ziemlich Gummi gegeben, weil es immer geradeaus ging auf diesem Weg. Boom, und plötzlich sehen wir frische Menschenspuren und haben die nur ein kleines Stück verfolgen müssen, bis ziemlich deutlich sichtbar war, dass die auch den Wolfsspuren gefolgt sind. Also war klar, okay, das war wahrscheinlich unsere Gruppe. Wir haben es dann noch kurz telefonisch bestätigt und haben es angeguckt und haben gesehen, oh, jetzt sind wir 4 Kilometer von der Lichtung weg, von der aus wir gestartet sind, während die andere Gruppe ja weiter zurückgelaufen ist. Wir haben zwischendurch auch kurz telefoniert, die haben sich weiter entfernt von der Lichtung. Also hatten wir ein ganz schönes Stück aufzuholen und der Tag neigte sich jetzt schon zum Ende. Und wir waren aber hochmotiviert. Wir waren richtig heiß, wir waren richtig drauf. Wir wollten irgendwie noch gucken, okay, wo gehen die hin? Wo kommen die her? Wie weit nach Norden wird uns die Fährte führen? Und natürlich umso neugieriger waren wir, wie ist die Geschichte der anderen Gruppe, denn wir haben ja festgestellt, dass als Greg mich angerufen hat und gesagt, ich habe eine Fährte, ich eine halbe Stunde später sage, du, ich komme jetzt doch nicht mehr rum, weil ich habe hier auch eine Fährte, sieht ziemlich cool aus, sind auch mehrere Tiere, sieht auch nach einer Rudelbewegung aus, nicht nach einem Einzeltier. Also wenn das Rudel gemeinsam reist, kannst du einfach mehr lernen über die Territorialgrenzen, über die Größe, weil ein einzelnes durchziehendes Tier entweder zum Rudel gehören könnte, aber auch ein Einzeltier sein könnte, was auf der Suche ist nach neuem Territorium, nur auf der Durchreise. Und es ist ziemlich häufig schon passiert bei Greg und mir, dass wir fast zeitgleich Spuren finden und in selteneren Fällen dann auch noch tatsächlich die gleiche. Und mich hat's echt gekickt in dem Augenblick, als mir klar wurde, es hat vorher schon, die Spur führte ja voll in die Richtung, in der die andere Gruppe unterwegs war. Wir hatten schon die Vermutung, aber noch nicht wirklich den Beweis. Und es wird dann erst sicher, wenn du wirklich nahtlos die Verbindung hergestellt hast. Und dann war klar, ey, heute wird ein mega Hammer-Tag, weil die anderen machen eventuell genauso viel Strecke wie wir. Und wenn nicht, haben sie es mit einer komplizierteren Geschichte zu tun. Aber wir haben hier eine Rudelbewegung und eine zusammenhängende Story, die wir mit einer Gruppe niemals hätten entschlüsseln können an diesem Tag. Also waren wir voller Energie, haben noch keine einzige Pause gemacht, unterwegs gegessen. Diese kurzen Genetikanalysen, Aufnahme, Sessions, das waren dann unsere Pausen. Und dann Vollgummi zurück auf die Lichtung, zurück zu der Stelle, wo wir gestartet sind, wo wir uns getrennt haben. Und dann den anderen hinterher. Und haben deren Spuren natürlich auch noch neben den Wolfsspuren gesehen, konnten dadurch viel schneller laufen und haben schon gesehen, dass es ein anderer Anspruch war im Wald, weil da waren erstens mehr Tierbegegnungen, zweitens haben sie teilweise Wege benutzt, aber sind immer wieder von den Wegen runter, haben sich viel häufiger aufgeteilt, sind dann so 30, 20 Meter voneinander entfernt gelaufen. Und dann über ein kleines Bächlein durch und durch Naturverjüngung, da haben sie sich auch aufgeteilt. Es war eine ganz andere Rudel, es war eine ganz andere Bewegungsform, es war nicht so einheitlich, nicht so durchgehend. Und dann haben sie, dann haben wir die andere Gruppe getroffen, großes Feiern, Jubel, Jubel, Schwanzmeisen beobachtet beim Wassertrinken, haben uns kurz nur ausgetauscht, weil wir wussten, okay, es wird jetzt langsam, die Sonne ist am Untergehen und jetzt haben wir noch eine Stunde. Unsere Augen sind voll justiert auf diese Tiere. Wir sind alle voll im Modus drin. Wir könnten jetzt nochmal in einer Stunde richtig Kilometer reißen. Deswegen nur ein kurzes Update, kurzer Austausch und dann los. Und dann haben die so eine kleine Straße, relativ wenig befahren, das ist nicht unbefahren, das ist Quatsch, relativ wenig befahrene Straße gequert. Und auf der anderen Seite waren sie wieder mal nicht wiederzufinden, was häufig echt wirklich so ein Phänomen ist. Du hast da eigentlich Schnee, läufst dieser Spur die ganze Zeit hinterher und plötzlich ist sie weg. Sind Wildschweine rübergelaufen oder man checkt erstmal nicht irgendwo den Abzweig. Aber wir haben sie dann wiedergefunden, voll klassisch, direkt auf dem Weg. Und von da an sind sie richtig schnurstracks aus nochmal nach Norden. Also die kamen ja, wir sind ja entgegengesetzt der Spur gelaufen, also die kamen aus Norden nach Süden, aber wir sind halt nach Norden gelaufen und haben dann wirklich bis zum letzten Lichtstrahl getrackt. Also wir haben die letzte Spur, weiß ich noch, habe ich mit den Händen gefühlt und gemerkt, ah nee, das ist nicht, dieses Loch ist kein Wolf, weil es hat eine ganz glatte Außen, einen ganz glatten Außenrand, es muss sich um eine Schale handeln und so war es auch, es war ein Dammhirsch. Also wir haben dann auf einer Lichtung ganz zum Schluss noch die letzten Spuren gefunden und haben einen Punkt gesetzt und haben uns nochmal, oh, ich kann es schwer beschreiben, es ist wirklich ein erfülltes, man ist voll mit diesen Eindrücken, mit diesen Abdrücken, als ob diese Abdrücke im Boden, egal eigentlich welchem Tier man folgt, und gleichzeitig haben die Wölfe nochmal was Besonderes für mich, weil ich denen halt schon so lange folge. Und gleichzeitig, die so eine wichtige Tierart sind und so eine ambivalente Tierart, so eine emotionsgeladene Tierart, so eine Tierart, die oft so missverstanden wird. Eine Tierart, die sich hier in der Kulturlandschaft wieder angesiedelt hat und nicht konfliktfrei hier leben wird und leben kann. Und so stark abhängig ist von unserer Haltung ihr gegenüber. Und egal welchem Tier du nachläufst, aber jetzt an dem Tag waren es die Wölfe und ich habe irgendwie eine besondere Beziehung mit denen, entsteht so eine Art von Mitgefühl, so eine Einfühlungsvermögen in deren Wesensart. Also man merkt, wie heimlich die sind, man sieht ja, wie sozial die sind, wie wichtig Zusammengehörigkeitsgefühl ist, wie dort Führungsrollen übernommen werden, ja, wenn das Leid hier vorläuft und dann wird hier markiert, die anderen warten und also es ist echt ein irres Gefühl und das kurz so wirken zu lassen, bevor man dann weiter plappert, weil beim Spurenlesen muss man auch viel plappern, um sicher zu sein, dass man Spuren nicht missinterpretiert. Und wir wollten uns dann auch austauschen mit der anderen Gruppe und dann haben wir so in Stille da gestanden und einfach nur gelauscht und es war dunkel schon und in mir drin hat es überall gekribbelt. Also es war ein lebendiges Gefühl, es war irre. Und dann haben wir uns getroffen mit der anderen Gruppe in Belzig. Klar, wenn man ins Bad Belzig Rudel trackt, muss man sich in Belzig treffen und haben uns dort dann ausgetauscht. Und das Spannendste, ich bin ja dort nicht dabei gewesen, die haben ganz andere Sachen erlebt, aber wenn wir diese Geschichten getrennt gehört hätten und nicht gewusst hätten, dass die Fährte ein und dieselbe Fährte gewesen ist, hätte ich niemals gedacht, dass das die gleichen Tiere gewesen sind, weil das Verhalten komplett anders war. Also, wenn ich unsere Strecke mal zusammenfassen würde, dann gab es mal mit kurzen Stops viel Reisebewegung und gleichzeitig auf dieser Reise, als sie ihre Reviergrenze abgelaufen sind, viele Territorialmarkierungen. Mit Losungen, mit Urin, mit Kratzspuren. Auf deren Strecke gab es zwar auch kurze Reisebewegungen, aber es gab dann plötzlich Schlenker, wo die Wölfe ausgeschert sind von 50, 60, 100 Metern. Mal einer links, mal zwei rechts, ein Tier im gleichmäßigen Trab in der Mitte. Und später kamen sie an einen Platz, wo plötzlich eine Spur die andere kreuzte. Also wenn die Wölfe dann so Kreise drehen und Runden drehen, Ja, das ist eine große Herausforderung manchmal, da den Weg wieder rauszufinden. Wo führen jetzt die Spuren eigentlich hin? Und die Gruppe hat gar nicht gemerkt, dass sie plötzlich auf einer viel frischeren Fährte war, die nur einen Tag alt war. Das habe ich ja anfangs schon erwähnt. Also so müsst ihr euch vorstellen, so ist man eingeloggt, dass man das manchmal gar nicht mitkriegt. Und irgendwann realisiert man dann, ach, warte mal, diese Spur ist ja, sieht komplett anders aus, als der, die ich jetzt schon irgendwie 4 Stunden lang folge. Woran liegt es? Ah, es liegt, das, man, der Wald ist gleich, guck mal hier oben, ne, das, die liegt jetzt nicht freier oder die liegt nicht geschützter. Aha, alles klar, wir haben die alte Fährte verloren. Die haben die Stelle auch wiedergefunden, wo das passiert ist. Es gibt halt dann oft so bei Wegquerungen oder wenn tauender Schnee runterfällt, auf den Boden klatscht, so flatschig, sieht es manchmal auch aus wie Abdrücke. So sind sie von der einen Spur auf die andere. Und Craig sagte dann so, er hat eigentlich erwartet, dass hier irgendwo Liegeplätze kommen, die dann natürlich schon mehrere Stunden alt waren, weil die auch die frischere Fährte war 24 Stunden alt. Ihr dürft nicht vergessen, man kann es nicht oft genug wiederholen. Wir wollen nicht den Tieren hinterherlaufen, um sie dann nicht aus ihren Einständen oder aus ihren selbst erwählten Jagdzonen zu dem Augenblick zu verscheuchen, um sie dann in andere Gebiete reinzuschicken, wo sie vielleicht sich selber gar nicht, die sie sich selber gar nicht erwählt hätten. Gleichzeitig wollen wir fürs Monitoring abliefern. Wir wollen mehr über diese Tiere erfahren, um unsere Wahrheit von denen mitteilen zu können, wie die ticken, wie die drauf sind. Ja, dann gibt es einfach auch so ein. Es gibt da noch so einen Sog, der ist nicht mit Worten beschreiblich. Also das ist vielleicht dieses Gefühl am Ende eines solchen Tages, dieses absolut lebendige Gefühl und die Gedankenspiele. Wir haben jetzt bei keinem Voice Tracking, an das ich mich erinnere, so viel über so diese Rolle Mensch und Natur, Mensch Gesellschaft, Mensch Politik. Ja, die Wahlen standen, waren ja da damals dann 2 Wochen. Nee, eine Woche noch hin, war jetzt am Sonntag mit zu erwartenden Ergebnissen und gleichzeitig wurde er in den Staaten gewählt und Greg kommt aus den Staaten. Also wir haben uns viel über politische Themen plötzlich immer in Bezug zu dieser Tierart unterhalten können, da das eine tatsächlich wirklich eine richtig politische Tierart ist, denn in diesen Konfliktsituationen sind es meist Aufklärungs- oder finanzielle Gründe, die Ursache eines Konflikts sind. Also entweder fehlt es an Aufklärung oder an Wohlwollen, wissen zu wollen, lernen zu wollen und nicht alten Konzepten hinterherzuhängen. Also eine konservative Haltung vielleicht mit modernen Erkenntnissen neu zu konservativen, würde ich mal sagen. Du kannst ja aus einem konservativen Menschen keinen progressiven Menschen machen. Beide Parteien sind ja gut, ja, die Progressive und die Konservative, weil der Progressive trifft zu schnell Entscheidungen oder viel zu schnell immer wieder neue. Der Konservative steht zu sehr auf der Bremse und bremst das ganze System und will alles so belassen, wie es immer gut funktioniert hat. So geht's auch nicht. Und aus beiden zusammen, da entsteht eine gute Mischung, ja, finde ich. Also in meiner Beziehung ist es ähnlich. Ich übernehme da eher so den progressiven Part, meine Frau eher den konservativen Part und irgendwie sind wir sehr glücklich miteinander. Und das schon seit vielen Jahren. Und das können wir auch ein bisschen so, haben wir jedenfalls dort in Gesprächen immer wieder auf Gesellschaften bezogen. All das steckt auch in dieser Tierart mit drin. Und die Vermutung bei uns war sozusagen, war, dass die Tiere gereist sind, lange gereist und ihre Reviergrenze markiert haben. Und die Reviergrenze liegt nicht immer am Rand vom Territorium, sondern auch gerne so auf Hauptachsen, Hauptbewegungsachsen. Um dann in ein Gebiet zu gehen, 8 Kilometer entfernt, also die Strecke insgesamt, die wir abgelaufen sind, unsere beiden Gruppen zusammen waren so 8,5, 9 Kilometer. Und wir sind dann noch hin und her gelatscht. Also wir haben an dem Tag wieder, ich glaube, 25, 26 Kilometer geschrubbt. Und bei denen war dann eher das Ding, wir sind im Jagdmodus, ohne wirklich einen Erfolg gefunden zu haben. Oder auch einen Liegeplatz. Vielleicht haben sie auch da gar nicht geruht. Vielleicht haben sie da auch dann gar nicht die Jagdchance gehabt, aber es wirkte so wie so ein Stöbermodus. Wir haben das Verhalten schon öfter beobachten können. Und am nächsten Tag ist ein Teil der Gruppe, ich nicht, nochmal dort in die Gegend und hat den gleichen Trail nochmal ein Stück verfeinert, nochmal so 2-3 Kilometer verlängert. Der führte dann nach Süden und in die Richtung von unserem Grundstück. Also war allein diese beiden Tage, der erste so Akklimatisierung an die Landschaft, an die Substrate, an die Tierbewegungstag, wunderschöner Spurenlesertag. Zweiter Tag, so ein richtiger Glücksgriff, in 2 Ecken zu gehen, wo wir auf die gleiche Fährte stoßen, die dann zusammenführt, wo wir so unterschiedlichste Verhaltensweisen belegen konnten, dokumentieren konnten, über das Rudeln lernen konnten. Ich bin ihm lange nicht mehr so am Stück gefolgt, also das letzte Mal wahrscheinlich letztes Jahr im Schnee bei der Hochzeitsreise. Und die sind dann nochmal hin, haben nochmal ein Stück weiter immer verfolgt. Also es war wirklich so ein richtig, richtig schönes, sattes Paket. Und ich war gar nicht traurig, dass ich nicht mit musste, denn an dem Tag, ich habe es anfangs schon erwähnt, kamen diese dicken, fetten Flocken und es war wirklich dichter Schneefall draußen. Und ich habe sie nicht unbedingt beneidet und habe sehr genossen, mit meinem Sohn Bett zu bauen und mich um meine Hofpflichten hier zu kümmern. Und am Montag war ich super busy, irgendwie Sachen zu machen. Am Dienstag war mein Kindertag. Ich hatte den ganzen Tag mit Kids zu tun und habe mich gefühlt wie ein Fuhrunternehmen, wie ein Taxi. Und bei der letzten Kinderfahrt auf dem Rückweg von Ort A nach Ort B, ich bin immer sehr langsam dann gefahren, nah am Straßenrand oder kurz ran, um zu gucken, geht links und rechts eine Fährte ab, weil ich war ja ziemlich drauf, ziemlich on noch. Dieses wölfische Gefühl war immer noch in mir drin. Das wölfische Gefühl, was entsteht, wenn du auf so einer Pferde lange läufst. Nicht, dass ich da zum Wolf werde oder so, sondern man ist so eingeloggt auf dieses Muster. Das meine ich damit. Dieses Wolfspferdenmustergefühl. So könnte man es besser bezeichnen. Nicht, dass das irgendwie irreführend wirkt oder in die Irre führt. Obwohl, man muss ja sagen, warte mal, ich heiße Wernicke mit Nachnamen und laut Professor Dr. Udolf, der war lange auf Radio 1 Namensforscher, ist der Namensursprung von Wernicke eigentlich von Werwolf. Und die ursprüngliche Bedeutung vom Werwolf war, wenn man den irischen Geschichten, in der irischen Kultur ist noch sehr lebendig, glaubt, war tatsächlich ein Mensch, der sich in Wolf verwandelt oder ein Wolf, der sich in Mensch verwandelt hat, um da eine Brücke zu bauen, um die Menschen mit den Wölfen zu verbinden, sozusagen aus den mittelalterlichen Städten raus in die Wälder zu führen, dass sie da kein Chaos anrichten und umgekehrt, dass die Wölfe den respektvollen Abstand zu den Menschen finden. Also vielleicht ist das ja mein Auftrag, als Wernicke, als Werwolf wieder für so eine Balance zu sorgen, dass sich Wolf und Mensch respektieren und friedlich nebeneinander koexistieren. So, wenn man in diesem Modus ist, hat man wache Augen, trotz schlechter Brille sehe ich plötzlich eine Fährte halt an und erkenne auf den ersten Blick, okay, hier sind 3 Wölfe lang gegangen, es könnte in das Zeitfenster passen, das wir am Wochenende gesehen haben. Und wie diese Geschichte weitergeht, hört ihr dann in der Folge 91. Ich wollte ja stückeln, ich wollte zwar kurze Folgen machen, es ist mir jetzt nicht ganz gelungen, aber stückeln ist mir schon mal gelungen. Freut euch auf den nächsten Teil, wie es weitergeht. Im Schnee, auf den Spuren der alten grauen Vierbeiner.
Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Vogelliebe Paul.